Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Medizin-Podcasts. Heute geht es um die periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz PAVK. Immerhin 300.000 Menschen leiden in Österreich an dieser Erkrankung. Unser heutiger Gast, unsere heutige Expertin, ist an der Gefäßambulanz des Hanusch-Krankenhauses tätig und sie ist Wahlärztin in Wien, Frau Dr. Farangis Mutterschober-Müller. Sie hat mit meiner Kollegin Stefanie Schmellenkamp Medizin studiert und daher kommt im folgenden Gespräch auch das freundschaftliche Du zum Einsatz.
Im September richten wir den Fokus auf ein wichtiges Thema im Rahmen eines Awareness-Monats, nämlich auf Durchblutungsstörungen wie die PAVK. Die Erkrankung kann schwerwiegende kardiovaskuläre Folgen haben, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Daher wollen wir in dieser Folge genauer darauf eingehen. Ich komme gleich zu meiner ersten Frage. Was sind die häufigsten Ursachen der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit und welche Risikofaktoren tragen am stärksten zur Entwicklung der Erkrankung bei, liebe Farangis?
Periphere arterielle Verschlusskrankheit ist definiert als Einschränkung der Durchblutung der Extremitäten versorgenden Arterien durch Stenosen oder Verschlüsse. Und hierbei ist die untere Extremität häufiger betroffen als die obere Extremität. Als häufigste Ursache der chronischen PAVK ist die Atherosklerose und deren wichtigste Risikofaktoren sind Rauchen, Diabetes mellitus, Hyperlipidämie, Adipositas und arterielle Hypertonie. Weitere Risikofaktoren sind entzündliche Erkrankungen wie zum Beispiel Vaskulitis, Kompressionssyndrome, genetische, traumatische Gefäßverletzungen oder fibromuskuläre Dysplasie. Die häufigste Ursache der akuten Verschlüsse sind zu ca. 80% Embolien und ca. 20% Thrombosen. Und bei Embolien handelt es sich meistens vor allem um Embolien kardialer Genese.
Welche Symptome sollten Patienten und Allgemeinmediziner als erste Anzeichen einer PAVK erkennen?
Symptome als erste Anzeichen der PAVK sind vor allem belastungsabhängige, krampfartige Schmerzen, die beim Stillbleiben sich verbessern. Oder Ruheschmerzen, die sich bessern bei Tieflagerung der Extremität. Häufig ist Schwäche oder Kältegefühl der Extremität oder nicht heilende Wund.
Wie diagnostizierst du eine PAVK und welche bildgebenden Verfahren sind dabei am zuverlässigsten?
Die wichtigste Diagnose ist Gespräch. Das heißt, ich erfrage, was für Schmerzcharakter und Lokalisation sowie atherosklerotische Risikofaktoren. Danach kommt die Inspektion. Das heißt, ich schaue mir das Bein an, ob das blass ist oder zyanotisch oder ob trophische Hautstörungen bestehen. Danach erfolgt eine Palpation der Extremität im Seitenvergleich. Das heißt, ich fasse beide Unterschenkel an und schaue, ob ein Temperaturunterschied besteht. Weiters taste ich die Pulse. Bei Verdacht auf Arterie subclavia Stenose erfolgt Blutdruckmessung der oberen Extremität im Seitenvergleich. Und sonst als nächstes diagnostisches Verfahren erfolgt der Knöchel-Arm-Index. Das ist ein Ankle-Brachial-Index, dabei wird mit der Blutdruckmanzette und einem Taschendoppler der systolische Blutdruck am Knöchel und am Arm ermittelt. Und der ABI errechnet sich als Quotient aus Knöcheldruck dividiert durch Armdruck. Beim ABI unter 0,9 spricht man über eine PAVK, also es liegt eine PAVK vor. Beim ABI-Wert unter 0,5 ist es schon schwere PAVK. Bei Diabetikern zeigen sich aufgrund von Mönckeberg-Metasklerose in 10-30% der Fälle falsch hohe ABI-Werte, also muss man aufpassen. Als nächstes diagnostisches Verfahren nach der ABI-Messung erfolgt dann farbkodierte Duplexsonographie. Diese ermöglicht gleichzeitig morphologische und funktionelle Diagnostik. Man kann Stenosen graduieren, man kann die Länge von Verschlüssen ermitteln, die Gefäßwand sich anschauen und extravasale Strukturen beurteilen. Und ergänzend zur farbkodierten Duplexsonographie erfolgt dann die Splittbildgebung mittels Magnetresonanzangiografie oder computertomografischen Angiografie.
Welche Stadien der Erkrankung gibt es und was macht diese Stadien aus?
Die Stadienanteilung im deutschsprachigen Raum erfolgt nach Fontaine. Das ist das asymptomatische Stadium, Stadium 1, dann Stadium 2a bei schmerzfreien Gehstrecke über 200 Meter, Stadium 2b, die schmerzfreie Strecke unter 200 Meter, Stadium 3 ist ischämischer Ruheschmerz und Stadium 4 Nekrose, Ulkus oder Gangrene. Das Stadium 1 und 2 ist ein stabiles Stadium, sozusagen Claudicatio intermittens, das sind Schmerzen bei Belastung. Und Stadium 3 und 4 ist Stadium der kritischen Extremitäten mit Ruheschmerzen oder Gangrene.
Welche konservativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es und wie effektiv sind sie im Vergleich zu invasiven Methoden?
Die wichtigste in allen Stadien ist die Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren indiziert. Das Wichtigste ist natürlich strenge Nikotinkarenz, dann Einleitung von einer Statintherapie mit LDL-Senkung unter 55 Milligramm pro Deziliter oder über 50% Reduktion, wenn Ausgangswert zwischen 70 und 135 Milligramm pro Deziliter liegt. Bei arterieller Hypertonie Zielblutdruck unter 140 zu 90 mm Hg und Einleitung der Therapie mit ACE-Hämmer oder Calcium-Antagonisten und bei Diabetikern normoglykämische Blutzuckereinstellung. Weiters ist ab Stadium 2 immer Thrombozytenaggregationshämmertherapie indiziert mit Thromboas oder Clopidogrel, gesunde Ernährung und regelmäßiges Gehtraining.
Wann empfiehlst du eine interventionelle Therapie wie die Angioplastie oder Bypass-OP bei PAVK-Patienten?
Liegt eine Claudicatio intermittens vor, dann kommt eine Revaskularisation nur dann in Frage, wenn trotz Gehtraining eine starke Einschränkung der Lebensqualität folgt. Bei kritischer Ischämie, das heißt im Stadium 3 oder 4, ist immer eine Revaskularisation indiziert, um eine Amputation zu verhindern. Ob ein operatives oder ein endovaskuläres Verfahren gewählt wird, hängt von der Gefäßpathologie und der Komorbiditäten ab. Dies wird im Rahmen eines interdisziplinären Gefäßbordes entschieden, wo bei uns im Hammerskrankenhaus ist immer ein Radiologe, ein Chirurg und ein Geologe dabei. Bei langstreckigen Verschlüssen und einem niedrigen Operationsrisiko ist eher operative Behandlung indiziert. Und laut aktuellen Studien muss zudem die Verfügbarkeit auch einer guten Vena saphena magna bei der Entscheidung berücksichtigt werden, da dieses Gefäß der beste Offenheitsrate als Bypasskraft besitzt. Bei femoralis Gabelläsionen wird auch eher operatives Verfahren ausgewählt. Bei kurzen oder segmentalen Gefäßverschlüssen mit hohem Operationsrisiko und fehlender Vena saphena magna ist eine endovaskuläre Revaskularisationstherapie mit percutaner Ballonangioplastie indiziert.
Welche Rolle spielen Lebensstiländerungen in der Prävention und Behandlung der PAVK? Und wie unterstützt du deine Patienten bei deren Umsetzung?
Die Lebensstiländerungen spielen eine zentrale Rolle in der Prävention und in der Behandlung der PAVK. Die Krankheit ist ja sehr eng mit den Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck und Dyslipidämie verbunden. Und durch die gezielten Änderungen des Lebensstils können Risikofaktoren signifikant reduziert werden, was nicht nur das Fortschreiten der PAVK verlangsamt, sondern auch das allgemeine kardiovaskuläre Risiko senkt. Also ich versuche immer, motivierendes Gespräch zu führen und um die Lebensgewohnheiten zu ändern. Dabei ist wichtig, auch auf individuelle Bedürfnisse und Ziele einzugehen, dann kleine, realistische und erreichbare Ziele zu setzen, Patienten nicht überfordern, Patientenschulung, das heißt Aufklärung über die Erkrankung und die Auswirkungen der Risikofaktoren, damit der Patient motiviert ist zur aktiven Mitarbeit, kontinuierliche Betreuung. Das heißt, jeder Patient bekommt gleich einen nächsten Termin zur Kontrolle und nicht in 2 Jahren, sondern am besten in 6, 9 oder 12 Monaten, hängt vom Stadium der Erkrankung. Einbindung von Angehörigen, das heißt, durch die Unterstützung der Angehörigen kann man die Einhaltung der Lebensstiländerungen besser gewährleisten. Und interdisziplinäre Zusammenarbeit, die ich auch als sehr wichtig erachte, mit Hausarzt, Kardiologen, Ernährungsberatern und Physiotherapeuten.
Wie unterscheiden sich die Behandlungsstrategien bei Patienten mit Diabetes im Vergleich zu Patienten ohne Diabetes?
Diabetes mellitus erhöht das Risiko für eine PAVK erheblich und führt häufig zu einem schweren Verlauf. Natürlich, das erfordert die intensivere und spezialisiertere Behandlung. Früheres und intensiveres Screening, auch wenn die Patienten asymptomatisch, das heißt ABI-Messung, strengere Kontrollen der Risikofaktoren, Ziel HbA1c unter 7%, aggressivere Behandlung von Bluthochdruck und Dyslipidämie. Und Diabetiker haben ein höheres Risiko für diabetische Fußulzere und infizierte Wunden, was eine strengere Fußpflege und regelmäßige ärztliche Kontrollen erfordert. Spezialisierte Wundpflege und frühzeitige chirurgische Eingriffe können notwendig sein, um Amputationen zu verhindern. Und häufige Veränderungen in der Fußanatomie, deswegen Anpassung des Schuhwerks und eine Vorstellung beim orthopädischen Schuhmacher ist notwendig. Die Patienten müssen strukturierte Wundbehandlung erhalten und Druckentlastung.
Und nun komme ich schon zu meiner letzten Frage. Was sind die neuesten Fortschritte in der Forschung und Behandlung der PAVK und welche Entwicklungen siehst du als besonders vielversprechend?
Neuesten Fortschritte, sowohl neue medikamentöse Ansätze als auch technologische Innovationen und verbesserte interventionelle Techniken. Antithrombotische Therapie. Neuere Studien wie die Kompass-Studie haben gezeigt, dass sie eine Kombination aus niedrig dosierten Rivaroxaban und Aspirin das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse bei PAVK-Patienten signifikant senken kann. Diese duale Therapie stellt vielversprechende Optionen dar, um thrombotische Komplikationen zu reduzieren. Weiters gibt es eine Medikamentenklasse zur LDL-Senkung des LDL-Cholesterins wie PCSK9-Inhibitoren, das nicht nur die Cholesterinwerte drastisch senken, sondern auch fortschreitende Atherosklerose verlangsamt. Dann gibt es nächste Medikamentenklasse wie SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptorantagonisten. Die sind ursprünglich zur Therapie von Diabetes entwickelt worden, aber zeigen auch eine Reduktion der PAVK-assoziierten Risiken. Bei den interventionellen Techniken gibt es auch sehr viele Fortschritte, wie zum Beispiel Drug-Coated Balloons und Drug-Eluting Stents. Das sind Stents, die mit Medikamenten beschichtet sind, die Wiederverengung der Arterien, also die Restenosen, nach Angioplastie verhindern. Aktuelle Studien zeigen vielversprechende Langzeitergebnisse, insbesondere bei komplexen und distalen Läsionen. Dann gibt es weiters bioresorbierbare Stents. Das sind Stents, die sich nach einer gewissen Zeit auflösen, was das Risiko für langfristige Komplikationen wie Stentthrombose reduziert. Allerdings bei diesen Stents gibt es noch keine Langzeitstudien. Weiters gibt es Atherektomie, das sind neue Geräte und Techniken zu Atherektomie, bei der atherosklerotische Plaggewebe mechanisch entfernt wird. Die zeigen verbesserte Ergebnisse in der Behandlung von PAVK und man kombiniert diese Methode mit anderen interventionellen Techniken. Dann gibt es Cutting-Balloon-Technik, Rotationsthrombektomie und Laserangioplastie. Weiters gibt es auch noch eine intravaskuläre Bildgebung wie die optische Kohärenztomographie, OCT, und intravaskuläre Ultraschallbildgebung, IVUS. Diese ermöglichen genaue Beurteilung der Plaquemorphologie in der Gefäßwand. Und dies führt zu einer präziseren Behandlung und besseren Langzeitergebnissen bei interventionellen Eingriffen. Und diese zwei Methoden werden schon erfolgreich in der Kardiologie verwendet.
Ich sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch, liebe Farangis, und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, liebe Stefanie. Vielen Dank für die Einladung.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.